Cut ist eine Stimulanz. Ähnlich wie bei Marihuana sehen wir substanzinduzierte Psychosen als Resultat des Cut-Konsums.
Cut verursacht Psychosen. Und im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass Cut-Abhängige an Ketten gehalten werden von ihren Verwandten, damit sie ja nichts kaputt machen oder niemand verletzen. Cut ist die Volksdroge in Ostafrika, ähnlich wie in Europa Alkohol und Zigaretten. Es gehört zur Kultur, es ist ein riesiger Wirtschaftszweig und gleichzeitig ist es aber auch ein riesiges Problem. Zum Beispiel in Somaliland, einer autonomen Region am Horn von Afrika, die sich Anfang der 90er Jahre von Somalia losgesagt hat. Dort ist Cut ein Motor oder Hilfsmittel für die Unabhängigkeitsbestrebungen und könnte gleichzeitig jetzt zum Verhängnis werden.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin André Zanto, hallo. Florian Guckelsberger war für uns in Somaliland unterwegs und sein Eindruck war in einem Dorf, wo er gerade bei der Lieferung von Cut am Morgen dabei war, dass das weitaus besser funktioniert als vieles andere in dem Land.
Die Ankunft des Minivans, morgens um kurz vor 8, ist für die meisten Dorfbewohner der wichtigste Termin des Tages. Der Fahrer reißt die Seitentür seines weißen Toyota auf und hieft hektisch bündelweise Cut in die Schubkarren der Frauen. Die Verkäuferinnen haben am Straßenrand bereits auf ihn und die erste Tageslieferung der Kaudroge gewartet.
Das Geschäft läuft gut. Ich bekomme das Cut problemlos verkauft. Das sind 4 Bündel zu je 1 Kilo. Meine Kunden kommen hier aus dem Dorf, aber auch Lkw-Fahrer auf Durchfahrt versorgen sich bei mir. Die meisten Menschen im Dorf kauen Cut.
Hinda Mohammed trägt an diesem Morgen einen eleganten lila Hijab. Ihre Fingernägel hat sie mit Henna gefärbt. Ihr Dorf, Harka Wasamahat, etwa 1 Autostunde östlich der Hauptstadt Hargeisa, ist klein. Die Nachfrage nach Cut aber groß. 4 Verkaufsstellen gibt es hier. Eine davon gehört Hinda Mohammed. Neben Cut verkauft sie dort auch Getränke und Snacks.
Üblicherweise starten die Männer mit dem Kauen von Cut gegen 13 Uhr. Andere beginnen aber auch früh am Morgen. Manche kauen bis Mitternacht. Erst dann schließe ich meinen Laden.
Keine andere Droge ist am Horn von Afrika so begehrt wie Cut. Angebaut wird die Pflanze im Hochland von Äthiopien. Von dort aus exportieren sie Geschäftsmänner nach Djibouti, Kenia und Somalia. Es ist ein Wachstumsmarkt, die Industrie längst ein regionaler Wirtschaftsfaktor. 2020 ermittelte eine Studie der äthiopischen Haramaya-Universität, dass sich die Anbaufläche in den letzten 2 Jahrzehnten verdreifacht hat. Doch mit dem Boom nehmen auch die sozialen Probleme im Land zu. Verkäuferinnen wie Hinda Mohammed beobachten das täglich.
Den Männern ist Cut wichtiger als ihre Familien. Wenn die Kinder hungern und der Mann irgendwie an Geld kommt, dann wird er Cut kauen und nicht Essen für die Familie besorgen. Cut ist nicht gut für unsere Wirtschaft. Ein Mann, der nicht arbeitet, kein Geld verdient und trotzdem $12 für Cut ausgibt, ist eine Katastrophe. Für seine Familie, die Gemeinschaft und das ganze Land. Wenn es ginge, würde ich sofort aufhören mit dem Verkauf.
Aber die Cut-Verkäuferin ist auf das Geld angewiesen, um ihre Familie zu ernähren. Alternativen gäbe es in dieser Gegend ohnehin keine. Einer ihrer ersten Kunden heute ist Molid Mohammed. Er habe kein Problem mit Cut, behauptet er lächelnd, und zeigt mir, was er mit der frischen Ware anstellt.
Siehst du diese Zweige? Du kaust nur die frischen Blätter. Der Rest ist ungenießbar und wird weggeworfen. Ich kaue die Blätter für ungefähr 2 Stunden. Immer mehr Blätter. Am Ende spucke ich alles aus und mache mich auf den Weg zur Arbeit. Cut schmeckt bitter, aber ich habe mich daran gewöhnt. Je bitterer, desto besser. Für mich ist es wie Honig.
Euphorie und Entspannung. Vergessen und Geselligkeit. Energie und Sorglosigkeit. Viele Konsumenten schreiben der Pflanze nahezu mystische Kräfte zu. Bis zu 70% aller Männer kauen die unscheinbaren Blätter, die aus den weichen, dezent rötlichen Trieben des Cut-Strauches sprießen. Über Speichel- und Mundschleimhaut spülen sie Katinon, ein Amphetamin, in die Blutbahn.
In der Nähe des Dorfs liegt mein Acker. Ich werde jetzt 1-2 Stunden kauen und dann zurück aufs Feld gehen und arbeiten. Ich baue Wassermelonen, Tomaten und Bohnen an. Morgen werde ich wahrscheinlich zur selben Zeit hierher kommen, Kat kauen und mich dann wieder an die Arbeit machen.
Molid Mohammed ist entspannt. Sein Kopf ruht an der kühlen Rückwand des kleinen Cafés, in das er sich zurückgezogen hat. Er sagt, dass Kat würde ihm dabei helfen, die harte Feldarbeit zu bewältigen. Doch auch er sieht, dass längst nicht alle Männer am Dorf ihren Konsum im Griff haben.
Es gibt hier 2 Gruppen von Menschen. Die einen sind Viehhüter und Farmer, die für ihren Lebensunterhalt hart arbeiten. Die andere Gruppe lebt in den Tag hinein, hat weder Tiere noch Land. Die kauen Kat Tag und Nacht.
In der 2-Millionen-Stadt Hargeisa beschäftigt die Kaudroge auch einen der wichtigsten Minister der somaliländischen Regierung. In einem klimatisierten Besprechungszimmer sitzt Saad Ali Shire. Vom obersten Stockwerk blickt der Finanzminister über die Mauern seines Ministeriums auf einen mehrspurigen Verkehrskreisel. Kat ist allgegenwärtig auf den Straßen.
Es gibt für alles Argumente dafür und dagegen. Wir nehmen 25 Millionen US-Dollar im Jahr durch den Handel mit Kat ein. Natürlich ist das nicht wenig Geld für uns und wir brauchen es. Aber der finanzielle und gesellschaftliche Schaden, den der Import aus Äthiopien und das Kauen von Kat anrichtet, ist viel größer als der Nutzen.
Shire hat eine unmögliche Aufgabe. Er ist für das Budget eines Landes verantwortlich, das es aus völkerrechtlicher Sicht nicht einmal gibt. Somaliland ist ein de facto Staat. 1991 hat sich das Land erfolgreich von Somalia abgespalten und als Republik für unabhängig erklärt. Es ist ein Land mit Parteien, Wahlen, Polizei und Militär. Zumindest auf dem Papier gibt es hier mehr demokratische Elemente als in vielen anderen Orten auf der Welt. Aber anerkannt wird Somaliland bis heute nur von Taiwan. Entstanden ist der de facto Staat aus dem Bürgerkrieg in Somalia. In den 1980er Jahren ringen Clans, Warlords und der langjährige Diktator Siad Barre um die Macht im Land. Schon die Binnenvertriebenen in den Flüchtlingslagern kauen Kat und träumen von einem freien und friedlichen Somaliland. Als das Realität wird, wird der Handel mit der Pflanze zu einer der wichtigsten Einnahmequellen des Isaak-Clans, der das Land bis heute dominiert. Die Einnahmen beleben die Wirtschaft in den Nachkriegsjahren. Steuern und Zölle auf den Konsum und Import von Kat sichern das Überleben des jungen Staates. Heute, 30 Jahre später, herrscht Ernüchterung. Zumindest bei Finanzminister Shire.
The person becomes not high, as in heroin or hashish or other drugs.
Wer Kat konsumiert, wird nicht direkt high, wie etwa bei Heroin oder Haschisch. Aber es macht wach und verhindert Müdigkeit. Und wer nicht schläft, ist permanent ausgelaugt. Das ist natürlich ein Problem auf der Arbeit. Die Menschen sind müde und träge. Aber es geht auch auf die Gesundheit und schädigt das Sozialleben. Das ist ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Wer 10 US-Dollar am Tag verdient und das Geld dann nicht nach Hause bringt, sondern in Kat und Zigaretten investiert, der bekommt Probleme in der Familie. Es kommt zu Streit und Scheidungen.
Wie schwer der Regierung die Regulierung von Kat fällt, zeigt eine Episode aus dem Frühjahr 2020. Damals wird der Verkauf der Pflanze für eine kurze Zeit verboten. Die Sorge ist, dass sich Corona besonders schnell verbreitet, wenn Männer über Stunden hinweg in geselligen Runden Kat kauen. Infolge des Verbots schießen die Preise nach oben. Schmuggler machen das Geschäft ihres Lebens. Präsident Musa Bihi zeigt sich schockiert. Er sei überrascht, dass 30% der Bevölkerung derart süchtig nach Kat sind, dass sie alles tun, um an die Droge zu gelangen. Der Abfluss von Millionen US-Dollar an äthiopische Händler ist für Finanzminister Shire aber auch aus anderen Gründen heikel.
So you have the social costs, but you have also financial costs, as I said, in terms of productivity and in terms of wasting hard currency.
Der Export von Devisen ist für uns ein großes Problem. Unser Land braucht dringend US-Dollar, um weltweit wichtige Güter einzukaufen. Stattdessen geben wir die harte Währung für etwas aus, was uns schadet. Es ist einfach sehr schwierig, den Leuten das Kat abzugewöhnen. Ein Verbot würde vielleicht keinen Massenaufstand verursachen. Am Ende würde es einfach ins Land geschmuggelt werden und dann wäre die Polizei damit beschäftigt, das zu unterbinden. Es würde am Ende die Stabilität und Sicherheit im Land gefährden.
Eine insecure Situation.
Träge zupft Haji Mohammed ein Blatt von dem Zweig in seinem Schoß und schiebt es sich in den Mund. Einer der reichsten Männer Somalilands ist offensichtlich high. Es ist spät am Abend und er hat es sich gemütlich gemacht in dem mit Teppichen ausgelegtem Wohnzimmer seiner Villa. Sein Kiefer malt. Seit Stunden wälzt der Geschäftsmann ein stetig wachsendes Knäuel aus zerkauten Cut-Blättern von einer Wange in die andere. Die Sorgen des Finanzministers wischt er mit einer trägen Handbewegung zur Seite.
Der Staat verdient gut an Cut. Außerdem beschäftigen wir viele Männer und Frauen. Ungefähr 70% aller Menschen hier verdienen auf die eine oder andere Weise am Cut. Sollte die Pflanze aus irgendeinem Grund verschwinden, würden diese Menschen ihre Arbeit und ihr Auskommen verlieren. Die Wirtschaft würde kollabieren.
Der Unternehmer ist mit dem Import und Verkauf von Cut in einem armen Land sehr reich geworden. Jede seiner 5 Frauen wohnt in einer eigenen Villa. Ihm gehören Häuser, Autos, Lastwagen, Hotels, Tankstellen und Supermärkte. Hunderte Menschen arbeiten für ihn. Haji Mohammed findet, er tut den Menschen etwas Gutes.
Die Menschen nutzen Cut, um mehr Energie bei der Arbeit zu haben. Cut macht stark und verleiht Ausdauer. Außerdem stimuliert es den Geist und erlaubt klare Gedanken. So lässt es sich gut arbeiten. Das Gehirn arbeitet schnell, alles geht einfach von der Hand.
Haji Mohammed lächelt vergnügt. Hunderttausende Tonnen Cut werden in Äthiopien geerntet. Somaliland mit seinen 4,5 Millionen Einwohnern ist ein Wachstumsmarkt. Dank neuer Pestizide und zunehmend gut ausgebauter Straßen haben äthiopische Händler 2017 über 100 Millionen Euro verdient. Das Geschäft mit der Pflanze beschäftigt eine ganze Industrie aus Farmern, Transporteuren und Importeuren. Zunehmend kauen auch Frauen Cut, früher undenkbar. Verkäufer berichten gar von süchtigen Kindern. Dass der Dauerrausch in Teilen Ostafrikas gesellschaftlich noch immer akzeptiert ist, erklärt sich auch durch die Tradition. Cut ist tief im Land und der gesamten Region verwurzelt. Seit Jahrhunderten werden die Blätter in Ostafrika und im Südwesten der arabischen Halbinsel gekaut. Ob Jemen, Somalia oder Äthiopien. Die Pflanze ist ein oft integraler Bestandteil gelungener Feste und hoher Feiertage. Ein Somaliland ohne Cut kann sich deshalb auch Unternehmer Haji Mohammed nicht vorstellen.
Cut ist wichtig für das soziale Gefüge. Geschäftsmänner etwa kommen zusammen und kauen gemeinsam Cut. Dabei können sie über das Geschäft sprechen und Deals aushandeln. Gleichzeitig kann es helfen, Frieden zu schließen. Feinde kommen zusammen, bewirten sich mit Cut, das vor den Verhandlungen gekaut wird. So beruhigen sich alle. Es ist ein wichtiges Geschenk, das man Leuten in bestimmten Situationen macht.
Während die Männer in der Villa irgendwo in den Bergen um die Hauptstadt Hargeisa immer tiefer in ihren Sofakissen versinken, rasen Haji Mohammeds Angestellte durch die Nacht. Sie versorgen hunderte Verkaufsstellen. Tempolimits ignorierend schleudern Pickups und Kleinbusse über die Buckelpisten Somalilands, um das Cut so frisch wie möglich auszuliefern. In einem der ärmsten Länder der Welt ist rund um die Pflanze eine hocheffiziente Lieferkette entstanden. Um die Folgen kümmern sich andere. Die Mensa der Nervenklinik ist ein einfacher Bau. Betonierter Fußboden, ein Dach aus Wellblech auf 4 Stützen, keine Wände. Etwas mehr als 100 Männer haben sich zum Mittagessen versammelt, stehen in Gruppen zusammen oder hocken auf dem Boden und löffeln Suppe aus Blechschüsseln. Andere haben sich in die Krankenzimmer zurückgezogen, ruhen sich im Schatten aus. Durch die vergitterten Fenster können sie beobachten, wie Dr. Ise Igal auf dem Innenhof mit seinen Patienten spricht, von einem zum anderen geht und zufrieden scheint.
Cut is the stimulant and it's similar to marijuana really.
Cut ist eine Stimulanz. Ähnlich wie bei Marihuana sehen wir substanzinduzierte Psychosen als Resultat des Cut-Konsums.
By the way, also are predisposed to other mental health.
Viele unserer Patienten haben außerdem mit anderen Problemen zu kämpfen und versuchen, sich mit Cut selbst zu therapieren. Sie halten Cut für einen Ausweg, um das eigene Leben wieder in den Griff zu bekommen.
Igal ist ausgebildeter Psychologe und Psychiater. Am südlichen Stadtrand der Hauptstadt Hargeisa therapiert er Menschen im Horn of Africa Hospital. Die Einrichtung wird durch Spenden finanziert. Bis zu 170 Patienten kommen hier unter. Bislang ausschließlich Männer. Aber in einem neuen Trakt sollen künftig auch Frauen versorgt werden. Cut, sagt Igal, sei für viele seiner Patienten ein Trostspender, der ihnen durch den Alltag hilft.
Den meisten Menschen geht es darum, sich ein wenig besser zu fühlen. Sie wollen ihre Probleme vergessen. Wir wissen aber, dass das nicht funktioniert. Durch den Konsum eskalieren die Probleme erst recht. Wenn sie dann eine Psychose entwickeln, landen sie bei uns.
Dem Therapeuten ist es wichtig, differenziert über Kat zu sprechen. Auch oder gerade weil er in seiner Arbeit mit den vielleicht schwersten Folgen ausufernden Konsums konfrontiert ist.
Natürlich gibt es Geschäftsmänner, die ab und an Kat kauen und so einen angenehmen Abend verbringen. Auch Marihuana lässt sich kontrolliert nutzen. Aber die meisten Konsumenten sind arm. Viele haben psychologische Probleme. Das sehen wir hier oft. Auch bipolare Störungen kann das Kat hervorrufen.
Yes, we do have bipolar substance-induced psychosis as a result of Kat.
Zu Beginn der Behandlung gehe es vor allem um die Stabilisierung der Patienten. Ruhe und Medikamente helfen. Danach folgt eine Verhaltenstherapie. Der Entzug ist mit starkem Schwitzen und Albträumen verbunden. Und die Gefahr eines Rückfalls ist groß. Psychiater Igal sagt, die permanente Verfügbarkeit der Kaudroge macht den Absprung besonders schwer. Kat, das weiß auch der Therapeut, gibt es in Somaliland an jeder Straßenecke. Die Pflanze ist für viele Menschen Ausweg und Sackgasse zugleich.
Florian Guckelsberger aus Somaliland am Horn von Afrika. Ein kleines Land, das nur von Taiwan anerkannt wird, obwohl es stabiler, weitaus demokratischer und sicherer ist als Somalia, von dem sich Somaliland abgespalten hat 1991, wie wir gehört haben. Über diese gemeinsame und trennende Geschichte wollen wir jetzt weiter sprechen mit Bettina Rühl, Reporterin in der Region seit vielen Jahren. Hallo.
Hallo.
Frau Rühl, Sie waren oft in Somalia, was ja als Failed State bezeichnet wird, wegen der vielen Terroranschläge, der fehlenden Sicherheit und auch der fehlenden Macht der Regierung. Dagegen wirkt das nördlich gelegene, abgespaltene Somaliland durchaus stabil. Zeigen sich hier immer noch die Folgen der Kolonialherrschaft von Briten und Italienern, die ja vor 100 Jahren dort waren?
Naja, der Unterschied ist vor allem, dass eben Somaliland sozusagen rechtzeitig sich abgesetzt hat vom Süden von Somalia mit genau der Erklärung, dass sie sagen, wir hatten eine unterschiedliche Kolonialvergangenheit, also Somaliland war britisch, Somalia italienisch. Sie haben sich nach der Unabhängigkeit zusammengeschlossen und Somaliland hat argumentiert zu sagen, wir haben da ein Bündnis sozusagen einfach wieder aufgelöst, was unnatürlich war, eben sozusagen durch die Kolonialzeit nahegelegt.
War es denn damals auch schon so in dieser Kolonialzeit, dass eben der südlichere Teil eher unsicherer war und der nördliche, der britische Teil eher prosperierend war?
Nein, das hatte andere Unterschiede und die Unsicherheit im Süden, also die Situation dort, erklärt sich durch die Diktatur von Siad Barre, der 1991 gestürzt worden ist. Also da würde ich jetzt nicht auf die Kolonialzeit zurückgehen.
Der Diktator Siad Barre, dessen Regierungszeit, die lässt sich ja rückblickend fast als stabil bezeichnen, also in den 70ern. Da haben ja auch viele Europäer zum Beispiel in Somalia Urlaub gemacht. Wenn man sich die Fotos anschaut, das sieht ja aus wie eine Küste in Italien wirklich. Ist das so, dass es rückblickend als stabil zu bezeichnen ist?
Ja, Mogadischu damals hat man die Perle am Indischen Ozean genannt. Das war wirklich eine schöne, weiße, sehr beeindruckende Stadt. Aber Siad Barre hat durch seine Diktatur den Boden für das Chaos gelegt, was dann ausgebrochen ist. Er hat, um seine Diktatur zu festigen, im Grunde alle politischen Strukturen zerschlagen, alle Vertretungen der Bevölkerung zerschlagen und verboten. Das Einzige, was er nicht verbieten konnte, war die Organisation in Clans, also diese sozusagen historischen Großfamilien, dieses Organisationsprinzip in Somalia, was es bis heute gibt. Das konnte er nicht verbieten und genau in diese Clans oder die Machtbereiche der Clans ist Somalia dann nachher zerfallen, auch Somaliland mit dem Krieg und dem Sturz von Barre. Dort haben sich aber diese Clans, die ältesten der Clans, früher zusammengesetzt und haben gesagt, Moment, so geht das nicht weiter, dieses Töten. und haben auf der Basis von traditionellen Strukturen, auf die sie zurückgegriffen haben, das Land wieder aufgebaut. Aber Somalia wäre nicht in dem heutigen Zustand, hätte es diese Diktatur nicht gegeben und hätte Siad Barre nicht klug auch mit den damaligen noch weltpolitischen Blöcken operiert, also mit dem Ostblock und dem Westen. Er hat die Seiten gewechselt und er hat sich von den USA und von den UdSSR hochrüsten lassen. Und dieses Überangebot von Waffen, das haben sich dann eben die unterschiedlichen Clans angeeignet nach seinem Sturz und haben die genutzt, um dann aufeinander loszugehen. Und damit hat es angefangen. Deshalb ist Somalia erstmal als Staat kollabiert.
Es gab dann mehrere Jahre Krieg in Somalia nach 1991 und bis heute kann man das sagen, viele Versuche, eine funktionierende Regierung zu bilden und bis heute alle gescheitert?
Ja, jetzt gibt es ja seit 2012 eine Regierung, die international immerhin anerkannt ist. Das hat auch für mehrere Jahrzehnte gedauert, die aber tatsächlich immer noch nicht die Kontrolle hat über das gesamte Staatsgebiet. Also jetzt vor allem in den ersten Jahren ging es gegen Warlords, die clanbasiert waren. Jetzt ist das Hauptproblem eben die islamistische Al-Shabaab-Terrormiliz. Also der Krieg hat im Laufe der Jahrzehnte seinen Charakter und seine Akteure etwas geändert oder verschoben. Aber ja, also auch wenn der Staat, die Regierung jetzt anerkannt ist und es ein paar staatliche Merkmale gibt, hat eben der Staat eigentlich sein Gebiet nicht unter Kontrolle.
Trotzdem berichten Sie auch immer über Menschen, die Hoffnung verspüren in Somalia. Sie haben zum Beispiel den ehemaligen Bürgermeister von Mogadischu getroffen, ein Politiker, der aus London extra zurückgekehrt ist, aus dem Exil, um eben sein Land wieder aufzubauen. Ja, wie oft begegnet Ihnen das und in welcher Person, dass dort eben doch die Menschen Hoffnung haben, dass Somalia sich wieder rausentwickeln kann zu einer besseren Zukunft?
Sehr häufig und deshalb war ich auch so oft in Somalia, weil mich das Land fasziniert durch die Leute, die das Unmögliche versuchen. Und es hat sich zum Positiven entwickelt, ganz drastisch im Vergleich, das denke ich auch immer wieder, so negativ vieles auch ist. 2011 war eine ganz schwere Dürre am Horn von Afrika, auch in Somalia. Und da war auch Mogadischu, die Hauptstadt, in der Gewalt dieser islamistischen Miliz. Keine ausländische Hilfsorganisation hat sich hingetraut. Mogadischu war eine Trümmerwüste. Und weil Menschen dann doch getraut haben, dort neu anzufangen und aufzubauen und aus dem Exil nach Hause gekommen sind, sieht Mogadischu jetzt aus wie eine Stadt. Mit allem auch sozusagen Luxus, wie Tankstellen, wie Reinigung. Also das ist eine Entwicklung, die dann schon wirklich beeindruckend ist. Da hat dann auch zugeholfen, dass die afrikanische Friedensmission geholfen hat, die Shabaab-Miliz immerhin aus der Hauptstadt zu vertreiben. Aber es hat sich in den letzten Jahren etwas getan zum Besseren. Und das liegt an dem Mut und an der Entschlossenheit derjenigen, die zurückkommen.
Bettina Rühl, vielen Dank für Ihre Eindrücke aus Somalia.
Sehr gerne.
Und hier geht's in der Weltzeit demnächst um Sierra Leones Droge Kusch. Mehr dann bald hier im Podcast der Weltzeit. Gern wieder mit Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin André Zanto. Bis dahin.